Deutschlandfunk, kontrovers.
Montagmorgen, der 30. November 2020. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Tobias Armbruster. Der November geht zu Ende und vor ein paar Wochen, da hat es mal geheißen, dass damit auch der Corona-Lockdown zu Ende gehen würde. Aber daraus wird nichts. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben sich ja in der letzten Woche auf eine Fortsetzung verständigt. Der Alltag, unser Alltag, bleibt also eingeschränkt. Restaurants, Kneipen und Freizeiteinrichtungen bleiben alle dicht. Treffen mit maximal 5 Personen, das ist die Obergrenze. Es ist auch gut möglich, dass das noch im Januar und vielleicht sogar darüber hinaus so weitergeht. Mit einer kleinen Unterbrechung natürlich zwischen Heiligabend und Silvester. Aber da gibt es ja auch schon wieder die ersten Unterschiede zwischen den Bundesländern. Was bedeutet dieser Lockdown, dieser sogenannte Lockdown-Light jetzt für uns als Gesellschaft und für die vielen Menschen, die davon betroffen sind? Können wir uns das leisten? Müssen wir uns das leisten? Oder haben die Politiker hier vielleicht übertrieben? Was muss passieren, damit wir wieder in Anführungszeichen, sage ich mal, normal leben können, ohne Einschränkungen? Und wie lange kann sich die Politik eigentlich darauf verlassen, dass die meisten Menschen hinter diesen ganzen Maßnahmen stehen? Das sind Fragen, über die wir in den kommenden 1,5 Stunden bis 11:30 hier diskutieren und reden wollen, und zwar mit diesen Gästen. Ingrid Hartkes ist mit dabei. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Schönen guten Morgen, Frau Hartkes.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Armbruster.
Ich begrüße außerdem Otto Fricke, den haushaltspolitischen Sprecher der FDP. Hallo, Herr Fricke.
Einen schönen guten Morgen vom Niederrhein.
Und ebenfalls mit dabei, hier bei mir im Studio in Köln, ist Karl Lauterbach von der SPD, seit Monaten einer der gefragtesten Gesundheitspolitiker aus den Reihen der Großen Koalition. Guten Morgen, Herr Lauterbach.
Guten Morgen.
Und wir wollen natürlich wie jeden Montagmorgen auch mit Ihnen sprechen, mit allen, die uns jetzt zuhören, die mit dabei sind am Radio, vielleicht sogar im Auto sitzen. Sie können uns natürlich im Auto bitte vorher rechts ranfahren, einfach anrufen und sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema. Stellen Sie auch gerne Ihre Fragen hier live bei uns in der Sendung an unsere Gesprächspartner. Sie können uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und viele von Ihnen haben uns heute Morgen schon angerufen. Das hören wir uns mal kurz an.
Ursula Schulz, ich wohne in Jugenheim bei Darmstadt. Die Regierung ist gerade dabei, den Einzelhandel und die Gastronomie total kaputt zu machen und Amazon zu mästen. Wie lange soll das noch weitergehen?
Lothar Littmann aus Oldenburg. Das Niveau der Menschen, der Politiker, die uns diesen Lockdown zurzeit bescheren, ist daraus besonders ersichtlich, dass die Silvesterknallerei erlaubt wird und die Kultur dann schon 2 Monate stehen bleibt im Berufsverbot.
Horst Borchert aus Börns bei Hamburg. So viel wie nötig ist nötig, aber mir gehen 2 einfache Sachen durch den Kopf. Warum setzt man nicht endlich im öffentlichen Nahverkehr auch die ganzen privaten Busbetreiber, also Reiseveranstalter und sonst was ein? Die kriegen jetzt Kurzarbeitergeld und sind beschäftigungslos. Und das andere ist das Thema Schulden. Wenn ich als Patient ins Krankenhaus komme und bekomme 2 Liter Blut, weil ich sie dringend notwendig zum Überleben brauche, dann fragt hinterher auch keiner mich hinterher, ob ich das Blut bitte wieder zurückgeben möchte. Und so ähnlich sollte man mal anfangen zu denken. Ich weiß mich noch nicht mal, bei wem wir verschuldet sind.
Detlef Krüger, ich wohne in Leipzig. Ich bin schwerer Asthmatiker. Ich traue mich schon nicht mehr aus der Wohnung. Ich habe sämtliche Arzttermine abgesagt. Noch ein bisschen mehr Geld in die Autoindustrie pumpen. Und noch ein paar Milliarden mehr in die Flugzeugindustrie. Perfekt. Wer hilft mir? Keiner. Keiner. Und ich muss FFP-Schutzmasken noch da was zubezahlen, wenn ich es überhaupt kriege.
Gerdlich Stolko. Wie unlogisch das Ganze ist, zeigt sich schon allein im Bereich von den Geschäften und Einkaufszentren. Einerseits möchte die Bundesregierung, dass die Innenstädte belebt werden, dass die Geschäfte am Leben bleiben, dass nicht alles zu Amazon und Co. geht. Und andererseits werden den Geschäften alle Knüppel in den Weg geschmissen, die nur irgend möglich sind.
Soweit also die Stimmen von einigen unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen schon angerufen haben. Herr Lauterbach, bleiben wir mal da bei dem letzten Herrn, der auf die Widersprüche hingewiesen hat. Wer soll diese ganzen Widersprüche in der Corona-Politik eigentlich noch verstehen?
Ja, einiges sind ja Widersprüche, aber vieles sind einfach scheinbare Widersprüche, dass wir zum Beispiel in den Geschäften die Regeln so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Das geht darauf zurück, dass die also Studien ungefähr zeigen, also dass wir in den Einkaufszentren, auch in den also Einzelhandelsgeschäften, uns über die Aerosolübertragung infizieren könnten. Daher muss man die Menge Menschen, die dort einkauft, reduzieren. Und wenn das zur Folge hat, dass dann mehr bei Amazon einkaufen, dann ist das leider nicht vermeidbar. Wir können ja dann nicht sagen, es darf auch nicht bei Amazon gekauft werden, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass der Einkauf weiter stattfinden kann. Und somit ist das eine Nebenwirkung, das ist aber nicht widersprüchlich. Wir wünschten, es ginge anders. Es wäre zum Beispiel schön, dass man sagen könnte, wenn man einkauft und geht in die kleinen Geschäfte rein, da gehen zum Beispiel dann, also sagen wir auf 5 Quadratmeter geht eine Person rein, das wäre sicher. Wenn das ginge, dann würden wir das machen, aber es ist leider nicht so, das ist dann nicht mehr sicher.
Und warum können Geschäfte öffnen und ich sage jetzt mal Restaurants zum Beispiel nicht?
Ja, weil man im Restaurant nicht also mit Maske isst, also wenn man essen will, muss man die Maske ausziehen und man sitzt da in der Regel auch länger. Von daher sind also die Übertragungsmöglichkeiten im Restaurant sehr viel größer und wir wissen aus den internationalen Studien, in Deutschland haben wir dazu keine Daten, aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass die Gesetze der Aerosolübertragung, die Gesetze der Virologie und der Physik quasi, dass die in Deutschland nicht gelten würden. Wenn wir die internationalen Studien auswerten, dann wissen wir, dass der Gastronomiebetrieb so nicht sicher zu gestalten ist. Und man müsste auf der Grundlage der Studien, will man die Gastronomie noch mal sicher betreiben, müsste man wahrscheinlich heruntergehen auf 20% Öffnung der Tische. Das ist ungefähr auf der Grundlage von Studien, die vorliegen, das sichere Niveau. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nicht in der Lage, das zu gewährleisten.
Dann sind wir direkt bei unserer nächsten Gesprächspartnerin, bei Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Frau Hartges, Ihre Branche bekommt ja deutliche Entschädigung für diese Einnahmeausfälle. Gibt es da überhaupt Beschwerden?
Also zunächst mal ist festzustellen, dass noch kein Euro von den zugesagten Novemberhilfen angekommen ist. Wir begrüßen ausdrücklich, dass auf Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Bundesregierung und die Landesregierung diesen Hilfen am 28. Oktober zugestimmt haben und jetzt auch die Fortführung eben am 25. November beschlossen haben für den Dezember. Das ist auch notwendig. Die Branche liegt am Boden. Es sind einmal die unglaublichen finanziellen Ausfälle, aber auch mental. Unsere Unternehmer wollen arbeiten und es ist eine extremst schwierige Situation hier in der Branche. Und wenn ich noch ganz kurz zu Herrn Lauterbach was sagen darf, also Fakt ist ja, dass hier in Deutschland das RKI, das Robert-Koch-Institut, am 27. Oktober noch festgestellt hat, dass Restaurants und Hotels keine Pandemietreiber sind. Es gibt da auch 2 Bulletins aus dem August und September, die hier ein ganz, ganz niedriges Infektionsgeschehen aufweisen von unter 2% des Infektionsgeschehens. Und ich vertraue jetzt mal diesen Zahlen. Die Stanford-Studie kenne ich auch. Da habe ich aber Fragen zu, aber ich bin Juristin und keine Virologin oder Epidemiologin. Aber ich glaube, da müssen wir insgesamt noch mehr Wissen uns aneignen.
Frau Hartges, das können wir sicher auch gleich noch mal mit Herrn Lauterbach vertiefen, dieses Thema. Mich würde noch interessieren, Herr Lauterbach hat ja auch gerade gesagt, dass die Gaststätten vor allen Dingen noch in ihren Belegungszahlen weit deutlich heruntergehen müssten. Wären die Mitglieder in Ihrer Branche, wären die Hoteliers, die Restaurantbetreiber, die Kneipenbesitzer, wären die denn bereit, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, auf so niedrige Besucherzahlen, auf so niedrige Gästezahlen, wie Herr Lauterbach das gerade genannt hat, runterzugehen?
Also 20% der Kapazität, das lohnt sich doch nicht. Das kann auch jeder ohne Branchen-Know-how sich unschwer ausmalen, dass das überhaupt nicht vorstellbar ist. Und ich verstehe auch nicht, wir hatten im Mai klare Regeln, Spielregeln, Abstand. Es sind vielfach Investitionen vorgenommen in Plexiglasscheiben, in raumlufttechnische Lösungen. Und ich sag mal, irgendwo muss auch gut sein. Und man kann nicht immer mit neuen Vorschlägen hier unsere Branche überwinden. überziehen, wo man am Ende nicht weiß, was hier wirklich ursächlich ist und was hilft.
Dann will ich kommen zu Otto Fricke, dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP. Herr Fricke, wie lange können wir uns diesen Lockdown in Deutschland noch leisten?
Naja, Sie werden jetzt die überraschende Äußerung von mir kommen, relativ lange, weil Sie sagen, oh, das wird aber, ist aber komisch, dass der Oppositionspolitiker das sagt. Das Problem ist nur, es ist wie bei jedem, der sich stark überschuldet, das kann sich jeder privat auch parallel ja überlegen, je mehr Schulden du aufnimmst, umso mehr Risiko nimmst du auf für die Frage, was ist, wenn du am Ende deine Zinsen irgendwann zahlen musst oder wenn die Zinsen mal steigen. Viele meinen ja, sie wüssten, wie die Zinsentwicklung ist. Das kann aber keiner vorhersagen. Und das Zweite ist natürlich, wenn du Schulden machst, hast du nicht die Möglichkeit, für anderes Geld auszugeben. Und wir beschäftigen uns jetzt noch mit dem Ist. Ich glaube, dass das auch noch in den Januar, Februar Monat, vielleicht sogar noch März so sein wird, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Ab dann wird das Rennen um die Frage losgehen, wie kommen wir denn da wieder raus? Und wenn du dann vorher dich mit Schulden vollgesogen hast, fehlt das. Wenn ich noch eine Sache sagen darf zu Herrn Lauterbach, die ich nicht verstehe, weil er zitiert ja, und das kann er auch viel besser, und er versteht das auch viel besser als ich, diese ganzen Studien und so weiter. Wenn die Studien wirklich das so sagen mit den Restaurants, und Herr Lauterbach ja sicherlich, wie ich auch, in die Kantine des Deutschen Bundestages geht und in Deutschland überall noch Kantinen aufhaben, wieso hat denn dann die Regierung, die Koalition gesagt, also bei Kantinen gelten diese Regeln nicht, die Kantine im Bundestag ist auf, ich weiß, dass sie an vielen Stellen auf ist, es gelten doch die alten Abstandsregeln aus Mai. Ist denn es in der Kantine weniger gefährlich als einem Restaurant, wo dieselben Abstandsregeln gelten? Für mich ist das immer nur eine Logikfrage. Und ja, manchmal ist da Logik hinter, aber manchmal ist sie widersprüchlich. Wenn ich in der S-Bahn in Berlin fahre, habe ich das Gefühl, da gelten andere Abstandsregeln, als sie gelten würden, wenn ich etwa in eine Kantine, in den Einzelhandel gehe.
Herr Fricke, ich gebe die Frage gleich gerne an Herrn Lauterbach auch weiter, auch diese Frage. Ich würde allerdings gerne kurz noch beim Haushalt, bei den Finanzfragen bleiben. Ich habe ja gefragt, wie lange können wir uns das noch leisten? Ich meine, wenn man sich das vor einem Jahr vorgestellt hätte, dass die Bundesregierung sagt, hier dieser kompletten Branche oder mehreren Branchen erstatten wir für einen ganzen Monat. Sie sagen jetzt möglicherweise sogar für 2, für 3, vielleicht auch für 4 Monate 75% ihres Einnahmeausfalls, den übernehmen wir als Bundesregierung. Da hätten viele Leute ja den Politikern ein Vogel gezeigt. Deshalb tatsächlich die Frage, ist dieser Spielraum überhaupt da? Kann man das monatelang machen?
Also jetzt kommt die berühmte Frage, für was leisten wir uns das? Wenn wir das machen im Bereich Gesundheit, wenn wir das machen im Bereich Krankenhäusererstattung für Aufrechterhaltung der Intensivstationen, für Offenhalten, etc. und vieles mehr, dann ist das eine sinnvolle Ausgabe. Wenn wir an diese Frage der Umsatzregelung jetzt November, Dezember gehen, habe ich enorme Zweifel. Das ist für mich an der Stelle etwas, wo ich auch merke, wenn ich dann mit Gastwirten rede, und es werden sich natürlich nicht die melden, die sagen, das ist eine tolle Lösung. Das ist ja auch ein Teil unserer Demokratie. Sondern allerdings sage ich auch, so wie die Regelungen am Anfang falsch waren, weil sie sehr, sehr komisch und kleinteilig und zu wenig waren, so sind sie jetzt zu viel. Wir haben in den Haushaltsberatungen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der letzten Woche beschlossen worden sind, nochmal für das nächste Jahr Überbrückungshilfen beschlossen. Auch da ist noch nicht klar, wie die Regelung ist, aber die Regierung hat zumindest gemerkt, der Kanzleramtsminister hat es ja heute dann auch angekündigt, dass man diese reine Umsatzorientierung plus Freiheit der Einnahmen über Außerhausverkauf, etwa bei Restaurants, wieder anpassen will. Nein, um die Frage ganz klar anzuworten, so geht es nicht. Weil es eben die Ausgabe für das Falsche ist und weil es vor allen Dingen die falsche Maßgabe ist. Und letztes, wir haben ja noch ein weiteres Problem. Einen Tag nachdem Ministerpräsidenten und Kanzlerin beschlossen haben, dass sie neue Maßnahmen machen, die am Ende Geld kosten würden, hat die Bundeskanzlerin ja schon die nächste Maßnahme angekündigt, indem sie gesagt hat, die Skigebiete schließen. Und da werden ja nicht nur die Skiliftbetreiber direkt betroffen sein, sondern dann werden ganze Städte und Gemeinden direkt betroffen sein, denen dann auch entsprechende Hilfe gegeben werden muss. Und da muss man sich dann auch fragen, ob Umsatz das Richtige ist.
Gut, dann sind wir direkt bei zwei Fragen, die hier geäußert wurden in Richtung Karl Lauterbach. Einmal hat Frau Hartges nochmal die große Kontroverse aufgegriffen. Sind Restaurants tatsächlich die Treiber dieser Pandemie? Gehören Sie mit zu den Treibern dieser Pandemie?
Man kann es ganz simpel sagen. Also sie sind Treiber oder sie wären es, wenn sie offen sind. Ich sage es jetzt ganz einfach für jeden Zuschauer. Wenn ich eine Stunde lang in einem Restaurant sitze, ich habe keine Maske an, da sitzen noch mehr Leute, die haben keine Maske dann, da ist ein Superspreader dabei, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich andere Gäste in dem Restaurant, also nicht nur an diesem Tisch, also infizieren, die ist einfach hoch, das wissen wir. Und es gibt dazu mittlerweile auch gute Rechenmodelle, zum Beispiel auf der Homepage des Max-Planck-Instituts für Chemie kann man, das ist auch über meine Homepage abrufbar, kann man sich selbst ausrechnen, wie viele Leute sitzen in einem Raum, wie groß ist der Raum, wie laut wird gesprochen, trägt man Masken oder nicht, kann man das Infektionsrisiko abschätzen. Das ist wissenschaftlich belegt, also nur, dass der Zuschauer hier oder der Zuhörer genau sagt, dass er nicht verunsichert ist, wenn ich eine Stunde oder ähnlich in einem Restaurant sitze, da ist ein Hochinfizierter im Raum. Und auch wenn die Lüftung einigermaßen gut ist, dann ist das Risiko, weil das kann man einfach, das muss man klar sagen, dass das Risiko hoch, dass man sich infiziert. Das ist dann nicht begrenzt auf diejenigen, die direkt drumherum sitzen, sondern das ist dann eine Aerosolinfektion, die über viele Meter hinweg sich auch übertragen kann. Das ist immer wieder belegt.
Und was ist, wenn sich Restaurants dazu entscheiden, zum Beispiel diese Luftaustauschgeräte in den Raum zu stellen?
Wenn es Luftaustauschgeräte mit Luftfilteranlagen gäbe, der Klasse 14, dann wäre das Risiko gesenkt. Dazu gibt es keine guten Studien, wie stark es gesenkt ist. Aber machen wir uns nichts vor, diese Geräte kosten 4.500 Euro. Das müssen dann Geräte sein, die auch eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Und die sind einfach jetzt nicht am Platz. Ich könnte also, das wäre ja auch etwas für den Verband mal gewesen, eine entsprechende Studie zu machen mit solchen Geräten, wie hoch die Luftfilteranlagen, die Aerosole reinigen. Ich habe die ja schon vorgeschlagen, auch für Schulen. In dem Sinne sind sie auch nicht im Einsatz. Von daher, da ist zu wenig gemacht worden.
Aber dann lassen wir kurz, Frau Hartges, was sagen Sie dazu?
Ja, also erstens bei aller Wertschätzung, Herr Professor Lauterbach, aber muss ich Ihnen doch widersprechen. Es gibt eine RKI-Studie, da sind von Ende Februar bis Mitte Juli 55.000 Covid-19-Fälle untersucht worden. Und da sind nur 1,6% der Gastronomie und Hotellerie zugeordnet worden. Und zu dem Zeitpunkt sind ja die Infektionsketten noch lückenlos nachverfolgt worden. Und bei uns in der Branche sind jeden Tag Millionen Gäste zu Gast, wenn wir geöffnet haben. Und also ich kann da Ihre wissenschaftlichen Einlassungen nicht nachvollziehen. Im Sommer waren viele Menschen hier in Deutschland in Urlaub, haben in den Frühstücksrestaurants gegessen und es ist überhaupt kein erkennbares Infektionsgeschehen dort festgestellt worden. Also ich glaube, da müssen wir viel stärker differenzieren. Ich kann das auf jeden Fall nicht. Ich bin, wie gesagt, Juristin, aber so nicht nachvollziehen, in welcher pauschalen Art und Weise Sie hier unseren Betrieben ein Risiko zuschreiben.
Hartges, ich muss es klar sagen.
Augenblick. Frau Hartges, wir wollten Sie ja nicht abwürgen.
Und zweitens sind wir natürlich schon seit Monaten dabei, uns zu informieren. Wir hatten auch einen Termin mit dem Umweltbundesamt und anderen Instituten, Fraunhofer, Robert-Koch-Institut, zu den raumlufttechnischen Lösungen. Das ist ein komplexes Thema. Es hängt ja auch sehr stark davon ab, wo die installiert werden etc. Aber es sind auch von vielen schon Investitionen vorgenommen worden, aber trotzdem sind die Betriebe jetzt geschlossen. Also klar, da muss noch mehr passieren, aber da sind wir eben auch auf die Expertise Dritter und auf Zertifizierungen angewiesen. Aber da gilt es weiter vielleicht eben auch mit Unterstützung des Bundes zu investieren und zu forschen.
Ja, nur ganz klar, also damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Das Robert-Koch-Institut macht zum jetzigen Zeitpunkt keine Studien. Es veröffentlicht Statistiken. Also wo ist zuzuordnen, wo ist nicht. Und in 75% kann die Zuordnung nicht stattfinden. Selbst dort, wo die Zuordnung stattfindet, ist sie oft unsicher. Das sind keine Studien, das sind einfach nur Statistiken. Studien sind solche, wo mit großem Aufwand beim sogenannten Indexfall, demjenigen, also der infiziert ist, ganz gezielt, zum Teil unter Nutzung genetischer Daten, des Virus nachgewiesen wird, wo hat er sich wahrscheinlich infiziert. Diese Studien sind rar, die werden aber gut gemacht und daher wissen wir, wie die Übertragung ist. Und ich sage einfach schlicht und ergreifend, ob das jetzt ein Restaurant ist, eine Kantine, um darauf auch nochmal zurückzukommen, wenn ich in einem Raum sitze, ab einer gewissen Volumengröße, wo jemand sitzt, der sehr ansteckend ist, dann überträgt sich die Ansteckung von Person zu Person, weil die Raumluft sich langsam mit dem Aerosol und den infizierten Schwebeteilchen ansammelt. Das ist einfach, das darf man nicht stehen lassen. Wir können nicht nach Monaten diesen wichtigen Punkt einfach strittig stehen lassen. Das können wir nicht machen, aus meiner Sicht auch nicht einschränken. Das Robert-Koch-Institut hat dazu keine Studien gemacht, das ist auch nicht die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Institut erhebt eine Statistik, wo die, sagen wir, Fälle zugeordnet werden. Wenn da falsch ausgefüllt ist in den Restaurants oder es ist überhaupt nicht erinnerlich, ob ich im Restaurant war oder was auch immer, dann habe ich keine Statistik, aber das ersetzt nicht die wissenschaftlichen Studien. Und ich gehe zum Beispiel nicht in die Bundestagskantine, weil ich die Kritik teile, dass eine Kantine nicht sicherer ist als ein Restaurant. Da hat man eine Ausnahme gemacht, weil man gesagt hat, der Arbeitsplatz muss also gewährleistet bleiben, dass die Leute müssen an der Arbeit sich ernähren können. Ob man die jetzt für sinnvoll hält oder nicht, ist eine andere Frage. Aber selbstverständlich, Frau Hartges, gilt die gleiche Aerosolübertragung in der Kantine wie auch im Restaurant.
Frau Hartges, bitte.
Also Herr Professor Lauterbach, also ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, weil die Fakten, ja, unsere Betriebe waren wieder geöffnet seit Mitte Mai und das Infektionsgeschehen in den ganzen Sommermonaten und da haben sich auch viele Menschen drinnen aufgehalten, drinnen gegessen, ja, was hier den Restaurants zugeordnet wird, das ist ja kaum sichtbar gewesen und das Robert-Koch-Institut ist die Institution, jeden Tag kriegen wir die Zahlen. Also ich kann das doch nicht ignorieren, sondern es ist meine Aufgabe, diese Zahlen und Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts anzuschauen und Ihre Studien aus dem Ausland, die kenne ich nicht im Detail. Was ich kenne, da habe ich auch Fragezeichen. Und ich finde, auch Sie haben eine große Verantwortung für meine Branche der Gastgeber mit 2,4 Millionen Beschäftigten. Und in der Art und Weise, wie Sie das Risiko hier beschreiben, ich meine, klar, Sie haben eine wissenschaftliche Expertise, aber da habe ich schon erhebliche Bedenken, ob das in dieser Art und Weise richtig ist, weil ansonsten müssten ja in der Tat konsequenterweise alle Kantinen und auch andere Einrichtungen komplett geschlossen werden.
Frau Hartges, vielen Dank. Deutschland im Lockdown, wie viel Stillstand ist nötig? Das ist hier heute Morgen unser Thema in Kontrovers, noch bis 11.30 Uhr, noch eine Stunde. Jetzt folgen hier gleich erstmal die Nachrichten. Wir hören uns dann gleich wieder. In 5 Minuten um 10.35 Uhr.
Deutschlandfunk.
Deutschland im Lockdown. Wie viel Stillstand ist nötig? Das ist unser Thema heute hier in Kontrovers noch bis 11.30 Uhr. Mit dabei sind diese Gäste: Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband und Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP. Sie können weiter hier bei uns anrufen unter der Nummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Um mitzudiskutieren, Ihre Fragen hier live in der Sendung stellen zu können. Oder schreiben Sie ganz einfach eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und eine Mail haben wir unter anderem heute Morgen bekommen von Wolfgang Daub. Der schreibt: Wie in einer Bananenrepublik beschließt ein Gremium, welches weder im Grundgesetz noch in den Landesverfassungen vorgesehen ist, Beschränkungen, die nicht auf Fakten, sondern wohl auf dem Bauchgefühl oder den Karriereabsichten einzelner Teilnehmer beruhen. Carsten Lindner hat uns ebenfalls geschrieben. Er meint, es ist so viel Stillstand nötig wie wissenschaftlich begründet bzw. nachgewiesen und angemessen. Und genau diese detaillierten Abwägungen und Nachweise bleiben uns die Regierungen derzeit schuldig und verspielen damit leichtfertig die Akzeptanz. Michael Oberseiter hat uns ebenfalls eine Mail geschrieben. Meiner Meinung nach, sagt er, kommt es gar nicht so sehr auf starke Maßnahmen an, sondern mehr auf die Verantwortung der Bürger. So gibt es immer noch zu viele Covid-Leugner, die alle in Gefahr bringen. Wir können die Fallzahlen nur senken, wenn wir erreichen, dass 98% der Bürger mitmachen. Und dann noch diese E-Mail hier von Markus Falkenstein aus Esslingen. Er schreibt uns:
Ich bin der Ansicht, dass es ein grober Fehler der Regierung war, Anfang November keinen vollständigen Lockdown zu verhängen, inklusive Schulen und Betrieben. Mit einer 10- bis 14-tägigen Vollbremsung wäre der erwünschte Wellenbrechereffekt möglich gewesen. Sicher auch nochmal ein interessanter Punkt, der immer wieder auftaucht in der Diskussion, genauso wie diese ganzen anderen E-Mails. Wir bekommen da eine Menge Material, das diese Diskussion noch bis 11:30 hier bei uns befeuern könnte. Zunächst mal möchte ich aber einen Anrufer in die Sendung holen. Es ist Herr Falke und der ruft uns aus Neckargemünd an. Guten Morgen, Herr Falke. Bitteschön.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage, das auch bedingt durch die vielen Kritiken, die man auch hört, die die Regierung vorwerfen, es wird im Dunkeln gestapelt. Aber wie sieht es eigentlich aus für Wirtschaft und Gesellschaft, wenn die Regierung jetzt gesagt hätte, wir warten jetzt erstmal ab, bis wissenschaftliche Beweise vorliegen, wie sich der Virus, was das Virus macht. Wie sieht es dann aus, wenn die Regierung erst abgewartet hätte und keinerlei Einschränkungen der, wie ja so viele erwähnen, im Grundgesetz garantierten Freiheit durch Lockdown oder durch Einschränkungen hervorgerufen hätte oder den Bürgern auferlegt hätte. Und die zweite Frage ist, welche Alternative gibt es zu einem Lockdown, ein Virus oder eine Erkrankung, eine Epidemie zu stoppen?
Mhm. Vielleicht zur ersten Frage nochmal, schließe ich daraus richtig, dass Ihnen die Einschränkungen, Herr Falke, dass die Ihnen etwas zu weit gehen?
Nein, ich bin da eigentlich, weil ich keinen Leidwissen habe für das Virus, nur das, was durch die Presse und Rundfunk geht, wo es heißt, ja, Ansteckung unterwegs, mache ich mir meine Gedanken, dass ich zu Hause bleibe, so weit als möglich. Meine Gedanken ist halt, was wäre die Alternative oder was wäre passiert, hätte die Regierung keinerlei Einschränkungen gemacht?
Okay.
Das sind eher die Punkte, die mich beschäftigen, weil es gab ja nur die Alternativen Einschränkungen oder nichts machen.
Ja, Herr Falke, und dann sagen Sie uns bitte noch mal kurz Ihre zweite Frage. Die ist etwas zu schnell an mir vorbeigegangen.
Die zweite Frage, was wäre die Alternative zu einem Lockdown?
Okay, gut, alles klar. Fragen wir mal Herrn Lauterbach, gerne auch noch die beiden anderen Gesprächspartner in der Runde. Herr Lauterbach, ich fange mit Ihnen an. Wie sähe es aus ohne Einschränkung? Also sehr theoretische Frage, aber sicher ja auch interessant.
Ja, genau, das ist auch modelliert worden, zum Beispiel vom Imperial College in London. Dann wären in Deutschland, also hätten wir gar keinen Shutdown gemacht, das wäre durchgelaufen, dann wäre die Pandemie jetzt schon zu Ende, muss man sagen, weil das wäre dann sehr schnell durchgelaufen. Aber dann wären 500.000 Menschen wahrscheinlich gestorben und unendlich viele Menschen also sehr schwer krank geworden. Mhm. Also die Sterblichkeit wäre in Deutschland wahrscheinlich ungefähr 0,81% gewesen und wir hätten dann 500.000 Todesfälle zu beklagen gehabt. Das hat nie jemand ernsthaft erwogen und verbietet sich. Die Pandemie wäre dann aber zum Schluss gekommen, weil nach einiger Zeit hätte dann das Virus keine neuen, also infizierbaren mehr gefunden. Und jetzt hätten wir immer noch zusätzliche Todesfälle, aber es würde dann sehr viel langsamer gehen. Aber wie gesagt, das ist nie ernsthaft erwogen worden. Das ist, um es nochmal sagen zu müssen, was die Studienlage angeht, das ist ungefähr, also SARS-CoV ist ungefähr 20 Mal so tödlich wie das Grippevirus. Und das Grippevirus ist auch keine Kleinigkeit. Zum Zweiten, ganz kurz noch zwei Sätze zu Frau Hartges noch, weil ich das nicht stehen lassen möchte. Mir ist es auch klar und mir tut es auch leid, 2,4 Millionen Beschäftigte. Ich würde mir wünschen, die Restaurants wären wieder auf. Ich wäre der erste Kunde. Und mir tut es wirklich leid, das ist hier keine Willkür, wir gehen nicht darüber weg. Ich muss aber als Epidemiologe und als Gesundheitspolitiker, muss ich an die Leute denken, die also wir ins Risiko setzen. Da muss ich ehrlich sein, die Studienlage beschreiben, so wie sie ist. Jetzt sterben ja jeden Tag 300 bis 400 Menschen. Wir müssen überlegen, bis Weihnachten werden wahrscheinlich noch 6.000 oder 7.000 Menschen sterben. Wenn wir die Restaurants öffnen, obwohl wir wissen, dass es dort zu mehr Übertragungen kommt, werden es noch mehr. Ich will das einfach nicht. Ich muss auch an diejenigen denken, die 10 bis 30%, die längerfristige Schäden hinnehmen, obwohl sie nicht sterben. Das ist auch keine Kleinigkeit. Das sind dann Leute, die sind dann 3-4 Mal im Dezember noch zum Restaurant gegangen, haben aber danach möglicherweise eine lebenslange Erkrankung. Somit, und der letzte Punkt, ganz klar, entweder kritisiere ich die Studien oder nicht. Also wenn Sie sagen, die Stanford-Studie, da haben Sie Ihre Zweifel, sagen Sie, was die Zweifel sind, oder lassen Sie es stehen, weil das ist nach menschlichem Ermessen ist das eine der besten Studien, die es gibt.
Herr Lauterbach, ganz kurz. Ja. Ich bin mir sicher, dass Frau Hartges dazu gleich auch noch etwas sagen möchte. Frau Hartges und Sie kriegen auch gleich die Gelegenheit, dazu etwas zu sagen. Ich würde nur ganz gerne noch bei der der zweiten Frage von Herrn Falke bleiben. Er hat ja gerade noch als zweite Frage gestellt, was wäre denn die Alternative zum Lockdown? Eine durchaus politische Frage, deshalb würde ich die gerne an Otto Fricke stellen von der FDP. Alternative zu Lockdown, können Sie sich da eine vorstellen?
Nein, nicht wirklich. Und hier will ich auch Herrn Lauterbach in bestimmten Dingen ausdrücklich zustimmen. Es ist eben genau die Schwierigkeit, unter der Politik in der Verantwortung steht, übrigens nicht nur in Fällen wie Corona, sondern in anderen Fällen auch, selbst wenn sie nicht in diesem Falle Leib und Leben gehen, anhand der fachlichen Expertise eine Abwägung zu treffen, wie man die Dinge hinbekommt und dann eine Lösung zu finden. Und eine Alternative, man hat es ja in Schweden in Teilen in einer Alternative versucht, mit entsprechend höheren Todeszahlen. Und ich will nochmal deutlich machen, und das ist auch das Schwierige natürlich, wir können uns die Alternative ja kaum vorstellen. Wir wollen sie uns auch nicht vorstellen, dass Intensivstationen volllaufen, dass wir diese Entscheidungsnotwendigkeit Triage von Ärzten haben, die sagen müssen, du überlebst, du kommst auf intensiv, du kannst dich zum Sterben in das nächste Zimmer begeben. Und das müssen wir immer sehen bei dem, was Politik macht. Und das sage ich auch als Oppositioneller an der Stelle. Und wir haben ja auch gemerkt, welche Kompromisse gemacht werden. Herr Lauterbach hat eben zum Beispiel auch gesagt, naja, eigentlich ist das falsch, was wir bei den Kantinen machen. Wenn wirklich das oberste Gut ist, Zahl der Kontakte zu reduzieren, zudem mit potenziellen Superspreader-Events, dann müsste ich eine S-Bahn eigentlich schließen, wenn diese nicht gut belüftet ist. Und dann hätte ich auch keine Kantinen aufmachen dürfen. Und es ist ja auch interessant, dass er selber nicht in eine Kantine geht, während in Anführungszeichen alle Mitarbeiter des Bundestages grundsätzlich und ich ja auch in diese Kantine gehen. Es ist immer eine Abwägung.
Gut.
Und diese Abwägung darzustellen ist bei neuen Dingen eben sehr schwierig.
Gut, Herr Fricke, bevor Herr Lauterbach jetzt direkt antwortet, würde ich gerne noch mal einen Punkt in die Diskussion werfen. Wir kriegen ja jetzt in den letzten Tagen immer häufiger diese Beispiele, die tatsächlich ja Alternativen darstellen, nämlich die Beispiele aus Südostasien, aus den Ländern dort, wo die Menschen ganz einfach oder vielleicht gar nicht so einfach aus irgendeinem Grund sich nicht so leicht anstecken, diesen Virus nicht so ohne weiteres weitergeben und wo die Fallzahlen extrem niedrig bleiben, auch ohne Lockdown, wo die Menschen sogar Feste feiern können. Wir haben diese Bilder gesehen, diese Nachrichten bekommen. Das heißt, die Alternative wäre ja tatsächlich, wie das einer der Hörer in der E-Mail vorhin geschrieben hat, Herr Oberseider war es, glaube ich, dass es darauf ankommt, dass die Menschen einfach mehr Eigenverantwortung zeigen und auch mehr, ich sage mal, Achtsamkeit gegenüber den anderen.
Nein, so funktioniert das in Asien nicht. Es gibt eine Alternative und die wird in Asien auch praktiziert. Die wäre auch für uns im Prinzip möglich. Das hat aber nichts mit der Eigenverantwortung zu tun. Also Eigenverantwortung ist immer gut, aber das ist nicht, wie es in Asien funktioniert und das ist auch nicht die Alternative. Die Alternative ist, dass man die Fälle so stark runterfährt, dass man also meinetwegen auf unter 1000 Fälle, neue Fälle pro Tag kommt, dass ich jeden einzelnen neuen Ausbruch ganz schnell systematisch aufarbeiten kann, sodass die Welle dort wieder gestoppt wird. Dann muss ich aber erstmal auf ein Niveau kommen, was sehr niedrig ist. Ich habe selbst diesen Vorschlag mehrfach gemacht, zum Beispiel als wir den ersten Lockdown aufgegeben haben, habe ich argumentiert, wir gehen zu früh raus, lass uns noch warten, wenn wir noch weiter runterfahren, können wir jeden einzelnen Ausbruch so wie in Asien nachvollziehen, dann kriege ich das Feuer immer sofort gelöscht, wenn es wieder ausbricht. Das ist aber jetzt, wenn wir das zum jetzigen Zeitpunkt machen, und Frau Priesemann zum Beispiel aus Göttingen, vom Max-Planck-Institut in Göttingen, schlägt das vor. Ich finde das im Prinzip richtig, aber dann müssen wir uns vor Augen führen, dann müssen wir einen sehr harten Lockdown eine ganze Zeit lang durchhalten, bis wir die Fälle wirklich runter haben. Und dann kann ich jeden einzelnen Fall nachvollziehen. Wenn ich das nicht kann, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es für die Gesundheitsämter unmöglich, die meisten Fälle können nie aufgedeckt werden, richtig aufgedeckt werden. Dann gibt es eine so große Dunkelziffer von Infizierten, dass diese Leute, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, andere anstecken, ohne dass sie es wissen, dann läuft das einfach weg. Und das ist die Lage jetzt. Somit die Alternative wäre, und das wird in Asien gemacht, sehr wenige Fälle, dann kann man jeden einzelnen Fall nachvollziehen. Das ist aber nur möglich nach einem langen, sehr kontinuierlichen Shutdown, auch einschließlich leider der Schulen.
Frau Hartges, wie sehen Sie das? Gäbe es eine Alternative zum Lockdown?
Also zunächst bleibt ja mal festzustellen, dass bei aller Kritik im Detail, die wir sicherlich als hauptbetroffene Branche haben, insgesamt die Bundesregierung und die Landesregierungen mehr richtig gemacht haben als viele Länder im Ausland, wenn man sich doch dort das Krankheitsgeschehen und auch die Todesfälle anschaut. Und es ist für alle Neuland Und man muss sicherlich auch Respekt vor den verantwortlichen Entscheidungsträgern haben. Das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Und die Infektionszahlen, wie sie sich Ende Oktober entwickelt haben, waren ja nun auch besorgniserregend. Wir haben auch bislang alle notwendigen Maßnahmen, die gut begründet waren, akzeptiert. Das Beherbergungsverbot Mitte Oktober nicht. Das ist ja dann auch von den Gerichten für rechtswidrig erklärt worden. Das hat nicht unbedingt die Akzeptanz für Maßnahmen erhöht. Gleichwohl ist natürlich die Branche bereit, dieses Sonderopfer, also wir werden geschlossen mit anderen Freizeit- und Kulturbranchen, zu erbringen, damit ein allgemeiner Lockdown für die Wirtschaft verhindert wird und die Schulen geöffnet bleiben. Und es ist gut und richtig, dass die November- und Dezemberhilfen in dem Umfang zugesagt wurden. Damit sollen ja auch die Existenzen und Arbeitsplätze in den 245.000 Betrieben gesichert werden. So, und das soll auch nicht unnötig in Frage gestellt werden. Das finde ich auch wichtig, im Gegensatz zu den gestern veröffentlichten Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Was wir brauchen, ist mehr klare Orientierung. Und nach der Wiedereröffnung hieß es, die Aha-Regel muss konsequent umgesetzt werden. Dann ist das Lüften hinzugekommen. Und wenn ich mich vorhin hier kritisch zu den Einlassungen von Herrn Professor Lauterbach geäußert habe, dann wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass RKI ist ja nun mal die wissenschaftliche Instanz hier. Und dass es da im Sommer andere Zahlen gegeben hat, als die Infektionsketten noch nachvollziehbar waren. Und ich einfach um Maß und Mitte bei den Analysen bitte, weil ansonsten können wir ja nie öffnen, Herr Lauterbach. Und das ist einfach meine Bitte auch an Sie. Lassen Sie uns nach Lösungen suchen. Wie kommen wir weiter mit den luftraumtechnischen Anlagen? Wie schaut's aus mit der digitalen Aufrüstung im Gesundheitsämtern? Wie schaut's aus mit einer digitalen Lösung für Registrierungen in allen öffentlichen Einrichtungen, vom Theater, Kino bis hin zu unseren Betrieben? Und wie schaut es aus mit dem Einsatz von Schnelltests, die sicherlich auch ein Stück weit Abhilfe schaffen können? Also wir brauchen Lösungen und wir brauchen kein Hin und Her in der Politik, sondern klare Orientierung. Das ist, glaube ich, für die Menschen in unserem Land mega wichtig, weil ihre Solidarität ist ja von jedem Einzelnen, ist ja solidarisches, verantwortliches Handeln notwendig, um Corona zu besiegen. Und das müssen wir, glaube ich, im Hinterkopf haben. Aber dann bedarf es eben auch klarer Orientierung und die vermisse ich ein Stück weit.
Frau Hartges, ich würde gerne an dieser Stelle einen weiteren Hörer in die Sendung holen. Es ist Herr Hoffmann, der ruft uns aus Darmstadt an. Schönen guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja, ich grüße Sie in die Runde auch. Danke, ja.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, ich hatte beim Telefongespräch eben angesprochen, dass es für mich zwei Verantwortlichkeiten gibt. Das eine ist diese Abstandsregel und alles, was zu befolgen ist, das finde ich auch völlig klar. Das andere ist die sozialen Kontakte. Und ich finde es regelmäßig sehr ärgerlich und auch, will ich kurz sagen, unverantwortlich, von einer pauschalen Reduktion der sozialen Kontakte zu sprechen. Das gehört sich nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil ich persönlich habe seit März erfahren, dass es möglich ist, viele Menschen, vielleicht sogar mehr als vorher, in kleiner Runde außerhalb der Wohnung mit Abstand und allem drum und dran zu sehen. Es ist sehr gut möglich, die sozialen Kontakte sogar auszuweiten. Der zweite Grund, der mir gar nicht gefällt bei dem Ganzen, ist, dass viele Menschen, die mir bekannt sind durch meine Berufstätigkeit, sehr darunter leiden, dass sie Angst haben vor sozialen Kontakten. Und das gehört sich auch nicht. Es darf einfach nicht von einer sozialen Reduktion der sozialen Kontakte geredet werden. Das ist nicht in Ordnung. Aber wer sich trifft, selbstverständlich draußen möglichst und mit allem, was zur Sicherheit dazugehört. Das ist meine Meinung.
Interessanter Punkt, Herr Hoffmann. Gebe ich gleich weiter. Ich würde Sie, weil Sie Ihre eigenen Erfahrungen damit reingebracht haben, gerne fragen, was ist Ihr beruflicher Kontext?
Naja, beruflicher Kontext ist Gesundheitswesen.
Und da haben Sie mit vielen Leuten zu tun, Sie haben jetzt Angst vor Kontakten, das heißt Angst, Kontakte.
Zum Teil. Es geht Menschen sehr unterschiedlich. Ich will das nicht pauschalisieren, aber für manche ist das verheerend.
Mhm. So.
Ich kann das auch nicht zahlenmäßig jetzt sagen, ich habe da keine Studien an der Hand, aber ich weiß, habe da einen gewissen Überblick so von der einzelnen Arbeit.
Ja, interessanter Punkt. Auch sicher zwei Fragen, die sich viele Menschen in diesen Tagen stellen. Herr Fricke, was sagen Sie? Soziale Kontakte runterfahren, ist das nicht etwas tatsächlich etwas zu pauschal? Wenn man ja sagen kann, man kann ja durchaus Menschen auch weiterhin sehen, wenn man sich eben an bestimmte Regeln hält.
Ich glaube, dass wir genau aufpassen müssen, auch hier, wie die Kommunikation geht. Wie wird das mit den sozialen Kontakten verstanden? Und da gebe ich dem Anrufer aus Darmstadt vollkommen recht. Es ist falsch, die Formulierung so zu machen. Die Frage ist, wie machen wir soziale Kontakte? Eines der Themen, das uns, ich glaube, den Kollegen Lauterbach genauso wie mich beschäftigt im Bundestag, ist das Thema Einsamkeit, das ja dahinter steckt, nämlich die Tatsache, dass wir soziale Wesen sind. Was heißt dann sozialer Kontakt? Das heißt, wenn wir es nicht machen können, dadurch, dass wir uns an den üblichen Orten treffen, wo wir das entsprechende Infektionsrisiko haben, welche Art von Kommunikation draußen, aber auch welche Art von digitaler Kommunikation können wir machen? Ich erlebe das selber in Seniorenheimen und in Pflegeheimen, wo die Möglichkeiten etwa mit so komisch sich das anhört, mit Apps, wo man Videotelefonie machen kann, noch nicht funktionieren, weil die noch nicht komplett mit WLAN sind. Sie glauben gar nicht, ich habe selber erlebt, was das für eine Stärkung ist, wenn man auf einmal die Leute sieht, die man im Moment nicht sehen kann, weil ich den tatsächlichen Kontakt gesperrt habe. Das heißt, wir müssen klar werden. Soziale Kontakte heißt, wir müssen alle Möglichkeiten des Sozialen nutzen und die Teile, die wir einschränken, akzeptieren. Das ist dann unsere Verantwortung, gleichzeitig wenn wir machen. Heißt für jeden auch, der jetzt hier zuhört, wo rufe ich mal an, wo nutze ich vielleicht wirklich mal auch Digitalisierungsschub, Videotelefonie, weil es doch nochmal ein Stückchen besser für die Seele ist, wenn ich jemanden sehe, als wenn ich ihn nur höre. Das ist eine Aufgabe, die wir haben und die wir auch als Politiker in der Kommunikation definitiv nutzen müssen.
Herr Lauterbach, wie ist es denn? Man könnte doch durchaus sagen, ich kann ja auch über die Weihnachtsfeiertage Kontakt mit 20 Menschen haben. Vorausgesetzt, ich sehe sie möglicherweise alle draußen im Park, bei mir im Garten mit 2 oder 3 Meter Sicherheitsabstand. Spricht da eigentlich nichts dagegen?
Ja, da spricht nicht viel dagegen, außer dass es natürlich komplett unrealistisch ist, dass man bei der eisigen Kälte auf 2 Meter Abstand, also länger als wenige Minuten, also im Park sitzt. Also es ist richtig, was gesagt wurde, die Zahl der Kontakte muss runter. Also nicht nur der sozialen Kontakte, sondern ganz grundsätzlich der Kontakte.
Auch beruflich, auch.
Genau. Homeoffice beispielsweise empfehlen wir. Also es ist also nicht so, dass wir aufrufen, also die Kontakte können bleiben, aber nur die sozialen Kontakte müssen runter, sondern wir denken ja auch mit und wir sehen ja, ich sehe ja auch die Studien. Ich bin ja sehr stark studienorientiert. Ich sehe, dass in der ersten Lockdown-Phase die Angststörungen sehr stark zugenommen haben. Jetzt geht es sogar dazu über, dass wir sehr viel mehr Depressionen haben. Das heißt, das Leiden der Bevölkerung ist das messbar. Das ist ja auch ein gesundheitlicher Schaden. Das muss mitbedacht werden. Und daher also versuchen wir wirklich, daher haben wir ja auch diese Lockerungen jetzt für die Weihnachtstage bis Neujahr, die haben wir daher auch beschlossen, um die Kontakte dort, die sozialen Kontakte möglich zu machen. Aber ich wiederhole noch einmal, tatsächlich ist es so, das ist ein also sehr, sehr, sehr gefährliches Virus. Und wenn wir die Schulen offen haben, das ist der Luxus, den wir uns derzeit leisten. Unser großer Luxus sind die Schulen. Wenn wir die Schulen im Präsenzunterricht offen lassen.
Müssen Sie mal kurz erklären, warum ist das ein Luxus?
Naja, weil die Kontakte, die bei den Schulen stattfinden, die sind dann ja schon mal da. Ich muss, um die Pandemie jetzt beherrschen zu können, muss ich die Zahl der Kontakte, die es gibt, im Vergleich zum, sagen wir mal, Normalzustand um 60% reduzieren. Weil sonst gehen mir sofort die Zahlen in die Höhe. Das heißt, ich muss im Vergleich zu, ich sage es mal ganz simpel, zum Jahr 2018, müssen wir 60% weniger Kontakte insgesamt haben, Sozialkontakte oder welche Kontakte auch immer, um zu verhindern, dass die Pandemie explodiert. Das heißt, 40% bleiben nur übrig. 40% Kontakte kann ich haben. Wenn die Schulen und der Betrieb jetzt stattfindet, dann habe ich die 40% schon fast. Dann habe ich nur noch ganz wenig Raum, damit ich da runterkomme. Und in dem Moment, wo ich jetzt sozusagen mal 50% nur die Kontakte reduziere, im Vergleich zum Jahr 2018, habe ich das Problem, die Zahl der Infizierten wächst. Sie wächst so schnell, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, wo sie wächst. Und dann komme ich in eine unkontrollierbare Situation. Das heißt, das, sagen wir, wichtig ist, das ist daher auch eine gute Frage von Ihnen, was machen wir hier überhaupt? Wir versuchen, in ein Gleichgewicht zu kommen. Und dieses Gleichgewicht ist zum jetzigen Zeitpunkt so zu beschreiben. Also bei den 300 bis 400 Toten pro Tag bleibt es, Wenn wir also das machen, was wir jetzt machen, dann gehen wir nicht weiter runter. Dafür müssen wir aber 60% der Kontakte reduzieren. Das heißt, dann könnten wir tatsächlich nach wie vor die Gastwirtschaft nicht offen halten. Die Alternative ist, wir fahren die Zahl der Kontakte für kurze Zeit noch stärker runter. Dann könnte man auch die Gastronomie wieder offen machen. Dann genügen 40%. Dafür muss ich aber erst einmal auf eine sehr geringe Zahl von Kontakten runterkommen. Und das schaffen wir im Moment eben nicht.
Gut, Herr Lauterbach, ich würde an dieser Stelle, wo wir auch hier über Ängste sprechen, nicht nur über soziale Kontakte, sondern auch über Ängste, gerne Frau Hartges fragen. Was hören Sie denn aus Ihrer Branche? Wir wissen jetzt, dass es Zehntausende von Hotel- und Gaststättenbetreibern gibt in Deutschland, die seit 4 Wochen ihren Laden dicht machen müssen, die möglicherweise auch Wochen weiter so leben müssen, die sich natürlich fragen, ob das ihre Existenz gefährdet. Das ist ja ein großes Risiko. Was hören Sie da als Stimmung aus Ihrer Branche von diesen vielen Menschen?
Ja, wir hatten Anfang November eine Umfrage durchgeführt. Da haben über 70% der Betriebe angegeben, dass sie akut um ihre Existenz fürchten. Wir müssen einfach konstatieren, dass am 20. Dezember, so lange laufen ja jetzt die aktuellen Schließungsverfügungen, dann haben mehrheitlich die Betriebe 4 bis 4,5 Monate in diesem Jahr überhaupt keine Umsätze erzielt. Im Frühjahr waren wir im Prinzip ab Mitte März geschlossen, bis Mitte Mai, abhängig vom Bundesland war es ein bisschen länger oder ein paar Tage kürzer. Und jetzt den ganzen November und auch den Dezember. Das ist schon heftig. An direkten Finanzhilfen haben wir im Frühjahr 1,3 Milliarden Euro von den 13,7 Milliarden Euro Soforthilfen bekommen. Aber eben auch nur die kleinen und mittleren Betriebe kamen in den Genuss dieser Soforthilfen. Und von den 1,4 Milliarden Überbrückungshilfe im Sommer wurde von meiner Branche ungefähr 450 Millionen Euro abgerufen. Also deswegen sind jetzt wirklich die November-Dezember-Hilfen unglaublich wichtig. Wichtig ist, dass sie schnell zur Auszahlung kommen. Es ist gut, dass sie seit letzte Woche Mittwoch beantragt werden. Aber wie gesagt, das ist das eine, dass aktuell die dramatischen Liquiditätsengpässe, die Gehaltszahlungen sind jetzt fällig gewesen für die Novembergehälter. Das Kurzarbeitergeld wird ja erst später erstattet. Und die Pachten sind fällig Anfang Dezember. Also die Situation ist wirklich bitter. Und ganz schlimm ist auch, dass so viele Unternehmer sagen, wir würden eigentlich viel, viel lieber arbeiten. Denen fällt die Decke auf den Kopf. Sie wissen nicht, wie geht es weiter im Januar, Februar, März. Also wir brauchen hier dringend, dringend Perspektiven und
Frau Hartges,
auch ein Stück weit Planungssicherheit.
Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten weiter um 11.10 Uhr.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Deutschland im Lockdown. Wie viel Stillstand ist nötig? Das ist unser Gesprächsthema hier noch in den kommenden 25 Minuten. Und mit dabei sind unter anderem Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband, Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP im Deutschen Bundestag und Karl Lauterbach von der SPD. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das hat unter anderem heute Morgen auch Veit Joost gemacht. Er schreibt, die Schutzmaßnahmen müssen sofort zurückgeführt werden, um weitere Schädigungen zu verhindern. Die Politiker müssen zu Schadenersatz herangezogen werden, weil sie gegen den Beipackzettel der PCR-Testzettel behaupten, dass diese Neuinfektionen dokumentieren. Wilfried Zombik schreibt uns, es ist vor allen Dingen erforderlich, Maßnahmen nicht zu zerreden, sondern die Zweifler zu überzeugen, dass die beschlossenen Maßnahmen notwendig sind. Wir müssen an einem Strang ziehen und in eine gemeinsame Richtung laufen. Dazu gehört, dass jeder Einzelne sich an die Maßnahmen hält. Und diese Mail hier noch von Herrn oder Frau Kessler. Meine Frage lautet, inwieweit ist es zulässig, dass sich die deutsche Bundesregierung über gerichtliche Entscheidungen anderer Länder stellt und den PCR-Test weiterhin als quasi einzige Grundlage für den Lockdown heranzieht? Also viele Fragen auch noch rund um den Corona-Test, vor allen Dingen rund um den PCR-Test. Können wir sicher gleich auch noch drauf schauen. Zunächst mal aber möchte ich nochmal daran erinnern, Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464, und das hat auch Frau Stenger aus Düsseldorf gemacht. Nein, jetzt bekomme ich gerade hier den Hinweis aus der Regie, wir haben erst noch einen anderen Hörer in der Leitung, und zwar ist das Herr Schreiber. Schönen guten Morgen, Herr Schreiber.
Ja, guten Morgen.
Herr Schreiber, bitteschön. Was ist Ihre Frage, Ihre Anmerkung?
Ja, meine Anmerkung ist, ich bin als Physiotherapeut tätig und kriege ja in der täglichen Praxis kriege ich ja mit, wie die Ängste zunehmen, wissen Sie. Und ich kann das nur unterstützen, was ein Hörer vorhin gesagt hat, dass die Angstzustände zunehmen, dass die Depressionen zunehmen. Und das sind einfach Kollateralschäden, die entstehen, ja, über Jahre. Das kriegen Sie nicht gelöst mit den Virusmaßnahmen im Vergleich. Das müssen Sie mal verhältnismäßig sehen, was da geschieht. Im Moment ist einfach ein kollektives Massentrauma. Und diese Traumatisierung, das dauert über Jahre, bis sie das wieder gelöst haben, bis die Menschen sich wieder gegenseitig vertrauen. Und soziale Distanz heißt ja auch Abstand. Wissen Sie, psychischer Abstand, emotionaler Abstand. Und das sind Schäden, die entstehen. Wissen Sie, das können wir dann in 10 Jahren mal drüber reden. Aber die Leute kommen dann in 10 Jahren in Behandlung. Im Moment trauen sie sich ja gar nicht in Behandlung. Und auch Digitalisierung, Videogespräche, das ersetzt überhaupt nicht den persönlichen Kontakt. Es braucht den persönlichen Kontakt. Und eben, dass man die Leute sich anschauen kann. Wissen Sie, in der Praxis. Stellen Sie sich mal vor, als Psychotherapeut sitzen in der Praxis mit Maske. Das ging gar nicht. Ging gar nicht. Weil das ist, glaube ich, das, was die Politik massiv unterschätzt, was das für Folgen hat langfristig für Menschen in ihrer psychischen Ausnahmesituation, in der sie sich jetzt befinden. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit oder in den Monaten November, Dezember, nehmen die Suizidraten zu. Und das Problem, jetzt wird es noch zusätzlich geschafft. Wir haben Glück, dass ein schönes Wetter ist, dass die Leute raus können. Aber das sind Faktoren, die sind einfach von der Politik massiv unterschätzt.
Mhm. Herr Schreiber, darf ich Sie fragen, wenn Sie sich Gedanken darüber machen, wo würden Sie etwas ändern? Was würden Sie anders machen als die derzeitige Corona-Politik?
Ja, Sie müssen es verhältnismäßig gestalten. Sie müssen einfach auf die psychische Ebene der Menschen eingehen. Es geht ja, der Tod ist ja nicht vermeidbar. Sie müssen einfach mal klar machen, das ist ja eine massive Todesangst, die jetzt im Moment entsteht. Und diese Todesangst, ja, das ist das, warum die Leute so stark auf diesen Virus reagieren. Was machbar wäre, ist einfach, die Politik müsste die Angst runterfahren. Wissen Sie, diese Angstmacherei, die Medien sind absolut, jeden Tag werden Neuinfektionen gemeldet. Es sind aber keine unbedingten Neuinfektionen oder Erkrankungen, sondern sind wirklich positiv Getestete. Aber die Todesfälle, die jeden Tag gemeldet werden, wissen Sie, es sterben 2.500 Menschen jeden Tag. Das heißt, ohne oder mit Corona, das spielt erstmal gar keine Rolle an anderen Krankheiten. Sie müssen einfach das Ganze ins Verhältnis setzen und sagen, Moment mal, wir können das Leben nicht an die Wand fahren. Und das ist das Problem. Und Sie können das nicht langfristig machen. Es geht noch ein halbes Jahr gut. Aber man hätte vor einem halben Jahr sagen können, okay, wir tun die Intensivbetten ausbauen, wir tun Bundeswehrsoldaten anleiten, wie sie dann auch dann quasi bei der Pflege mithelfen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber das, was jetzt geschieht, das ist massiv, wissen Sie, das kriegen Sie nie, in den nächsten 10 Jahren kriegen Sie es nicht mehr gelöst. Also das, ich denke gerade bei den Kindern oder auch in den Schulen, ich habe ganz viele junge Patienten, die kommen zu mir und die erzählen mir dann, ja, sie sitzen da in der Schule den ganzen Tag mit Maske gegenseitig, wissen Sie. Ich meine, schön und gut, dass der Virus dann vielleicht verschwindet, aber die psychischen Folgen, wissen Sie, was dann daraus entsteht, es ist eine Generation der Maske, die entsteht.
Gut, Herr Schreiber, dann vielen Dank erstmal und ich gebe das weiter an die Teilnehmer hier in der Runde. Vielleicht erstmal an Frau Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband. Haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass zu viel Angst vor dem Coronavirus geschürt wird in den vergangenen Monaten?
Also ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass wir die Gefährlichkeit des Coronavirus sehr ernst nehmen müssen. Ich würde mir nur wünschen, dass klarere Beschlüsse getroffen werden. Man hätte zum Beispiel letzte Woche auch beschließen können von den Ländern, dass über die Feiertage Hotels Verwandtenbesuche beherbergen dürfen. Die Frage wird häufig von Gästen an uns adressiert. In einigen Bundesländern wird es jetzt möglich sein, dass Verwandte auf Familienbesuch im Hotel übernachten dürfen. Für uns, für die Hotels ist das ganz schwierig, Rückweg jetzt zu planen. Lassen Sie auf, lassen Sie nicht auf. Hier in Berlin haben viele Hotels komplett geschlossen, weil auch Geschäftsreisende ausbleiben mit Blick auf Appelle zum Homeoffice und so weiter. Also das ist einfach unbefriedigend, dass jetzt hin und her diskutiert wird. Familienbesucher dürfen im Hotel übernachten, in den einen Bundesländern, in den anderen nicht. Die Bundeskanzlerin hat es gerade kritisiert. Sie möchte das nicht gestatten. Also dieses Hin und Her ist nicht hilfreich, wenn es um die Akzeptanz wirklich notwendiger Maßnahmen geht. Weil ich glaube, die Familie, die anreist und hier in der Stadt dann in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung übernachten würde, da wären alle deutlich höheren Risiken ausgesetzt, wie wenn die Familie in einem Hotel unterkommen könnte, wenn sie hier ihre Mutter, Großmutter in Berlin besucht. Und da wünsche ich mir wirklich mehr Klarheit, Einheitlichkeit. Ja, und ich kann das auch bestätigen, was Herr Schreiber hier ausgeführt hat. Das trifft ja auch teilweise unsere Unternehmer wie auch die Beschäftigten, dass da schon eine gewisse Depression auch eintritt. Wie geht es mit unseren Arbeitsplätzen? Wie geht es mit den Betrieben unserer Branche weiter, die ja eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat? Man trifft sich bei uns, man tauscht sich aus. Wir sind die öffentlichen Wohnzimmer der Gesellschaft, die Restaurants, die Kneipen, und die werden schmerzlich vermisst. Das haben wir ja im Mai erlebt. Und wir spüren da auch sehr viel Empathie aus der Bevölkerung, von den Stammgästen, die jetzt Abholservice nutzen. Mhm. Und Abholservice ist dabei auch viel, viel attraktiver für die Betriebe, weil bei den Lieferdiensten fallen natürlich teilweise Provisionen bis zu 30% an. Und das ist sicherlich ein kritikwürdiger Tatbestand. Das hatte auch einer der Anrufer ja angesprochen, das Thema digitale Plattformen. Ja. Und da muss man schauen, da werden teilweise auch völlig unverhältnismäßige Provisionssätze aufgerufen. Nein, die Situation ist wirklich keine einfache. Umso wichtiger ist, dass alle Maßnahmen klar sind, gut begründet werden und auch eine maximale Einheitlichkeit besteht, losgelöst von den Hotspot-Strategien, die ja sicherlich Sinn machen, abhängig vom Infektionsgeschehen, Lockerungen oder Verschärfungen vor Ort vorzunehmen. Ja. Aber es muss eine generelle Verständigung bei diesen doch sehr zeitintensiven Treffen und Videokonferenzen der Bundesregierung mit den Ländern verabredet werden.
Herr Lauterbach, Herr Schreiber hat da ja gerade auch auf einige sehr konkrete Zahlen hingewiesen, die ihn in der ganzen Berichterstattung und auch in der Corona-Politik immer wieder, die ihm auffallen und die ihn stören in dieser Anordnung. Da ist immer wieder auch die Zahl, die Rede von den 2000 Menschen, die ohnehin in Deutschland jeden Tag sterben. Und wir reden jetzt über 400 weitere Todesfälle. Kommt da etwas in der Relation vielleicht durcheinander, dass dieses Virus tatsächlich größer gemacht wird in der Berichterstattung, als es eigentlich ist?
Nein, es ist in Wirklichkeit nicht kleiner, als wir es hier. 400 Leute sterben am Tag. Das muss man erstmal, wir müssen davon ausgehen, also auf der Grundlage der Studien, die es gibt, 10 bis vielleicht sogar 35% derjenigen, die erkranken, haben bleibende Schäden. Das heißt dann, sind es halt Menschen, deren Leben sich jetzt geändert hat. Die Pandemie ist dann in wenigen Monaten zu Ende durch Impfungen und die werden für den Rest ihres Lebens möglicherweise mit diesen Schäden kämpfen müssen. Das müssen wir einfach verhindern. Das ist eine Katastrophe. Wir können uns auch nicht daran gewöhnen. Das sind ja 300 bis 400 Menschen zusätzlich. Ich warne immer davor, dass man sagt, die wären sowieso bald gestorben. Das stimmt einfach nicht. Die verlieren im Durchschnitt auf der Grundlage der Studien, die wir haben, 10, 11 Lebensjahre pro Mensch. Und dann sind noch all die dazu, die also bleibende Schäden haben.
Und gleichzeitig, entschuldigen Sie, wenn ich da kurz unterbreche, gleichzeitig hören wir auch immer wieder diese Anmerkung, dass wahrscheinlich im Großen und Ganzen in diesem Jahr in Deutschland nicht mehr sterben als ohne den
Coronavirus. Ja, das hört man.
Ohne das Coronavirus.
Genau, auf jeden Fall, das hört man, aber das hört man natürlich nicht von Wissenschaftlern, weil wir sehen ja, die Übersterblichkeit ungefähr 5% ist bereits belegt und wir gehen jetzt in die zweite Welle, ja, ist voll hinein. Und übrigens, ich sage das nochmal ganz klar, damit wir uns nicht falsch verstehen. Diese 300 bis 400 Menschen, die wir jeden Tag jetzt im Moment verlieren, das ist mir persönlich zu viel. Aber das erreichen wir nur, weil 60% der Kontakte reduziert sind. Selbstverständlich, wenn wir jetzt hier den Vorschlag aufgreifen würden, wie ich Herrn Schreiber, sagen wir mal, vielleicht missverstanden habe, dass wir die Maßnahmen lockern. Wir würden einfach sagen, wir reduzieren die Kontakte weniger oder gar nicht, dann kämen wir auf also pro Tag viel größere Zahlen. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Ich glaube übrigens, dass das viel mehr Menschen traumatisieren würde. Ich bin auch mit der Gesellschaft für Psychotherapie in Kontakt. Da ist vor wenigen Tagen von Frau Professor Brakemeier aus Greifswald wichtiges Positionspapier entstanden, wie man damit umgehen soll als Psychotherapeut. Ich sehe die Probleme, die wir haben, die Ängste, die Depressionen. Aber ich behaupte, die Menschen wären in viel größerer Angst und Depression, wenn sie das Gefühl hätten, der Staat, die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn wir tatsächlich also die Kontrolle verlieren, sagen wir mal wirklich, bekämst dich mehr in den Griff, 1000 Fälle pro Tag, 1500 Fälle pro Tag, glaubt denn irgendjemand, dass wir dann weniger mit Ängsten und Depressionen zu tun hätten, wenn wir den Kontrollverlust, dann müssen wir dann ja auch einräumen. Wir müssen dann hingehen und sagen, wir haben, tut uns leid, wir haben die Kontrolle verloren, das wollen wir nicht.
Herr Fricke von der FDP, wir reden jetzt hier über Ängste und Depressionen, das ist zugegebenermaßen nicht ganz Ihr Beritt als Haushaltspolitiker. Trotzdem natürlich die Frage, wie viel Schaden wird da gerade angerichtet, möglicherweise auch gesundheitlicher, psychologischer, psychischer, den wir, Herr Schreiber hat es gesagt, möglicherweise auch in 10 Jahren noch zurückzahlen müssen?
Es sind mehrere Sachen. Also erstens, es ist mein Thema, weil ich mit dem Kollegen Andrew Ulmer mich gerade mit diesen Fragen in den nächsten Wochen bei einem Fachgespräch der FDP-Bundestagsfraktion genau über das Thema auch unterhalten werde, weil wir eben genau da auch die Schwierigkeiten sehen. Es ist eben so, dass die Abwägung, die die Politik getroffen hat, die man im Detail kritisieren kann, ich will das immer noch mal deutlich machen, aber die große Linie ist, dass wir entsprechend reagieren müssten. Denn wir müssen uns immer wieder klar sein, hätten wir die Zahlen von Italien gehabt oder von Frankreich zwischendurch, dann hätten wir ganz andere Diskussionen hier über die Frage, ob wir nicht viel härter hätten als Politik noch vorgehen müssen. Es ist immer eine Abwägung, die man treffen muss. Das ist das eine. Das zweite ist aber, da bin ich als Liberaler ein positiver Mensch. Erstens haben wir auch eigene Stärkungsfähigkeiten, um mit schwierigen Dingen, um mit Rückschlägen umzugehen. Jetzt will ich das nicht kleinreden, aber ich will auch durchaus sagen, man darf sich nicht allen Dingen hingeben, die einen belasten, einen runterziehen. Und das wird die Aufgabe auch von Politik sein. Jetzt nicht nur zu sagen, es ist schlimm, aber hier, da kriegst du eine kleine Hilfe und da kriegst du eine Umsatzverstärkung und da kriegst du dies und jenes, sondern klar zu machen, wie geht der Schritt daraus wieder hinaus? Und wie müssen wir denen, die davon in der Zwischenzeit aber betroffen sind, und da unterstütze ich Herrn Lauterbach, es werden bleibende Schäden bei denen sein, die infiziert worden sind. Da sind ja die von Herrn Lauterbach viel zitierten Studien klar. Wie schaffen wir es hier, ein positives Gefühl wieder zu bekommen? Das wird eine Aufgabe der Regierung sein. Und das hoffe ich, wird auch ein Teil dessen sein, worüber wir im Bundestagswahlkampf im positiven Sinne diskutieren. Wo sind unsere Stärken? Was können wir machen? Habe ich mit meinem Nachbarn geredet? Und da bleibe ich nochmal dabei. Ja, es ist richtig, ein Videotelefonat ersetzt nicht die persönliche Begegnung. Aber es ist mehr als nur ein einfaches Telefonat. Es ist mehr als gar nichts. Es ist mehr als nur irgendjemand von weit entfernt zu sehen und mit ihm nicht kommunizieren zu können oder 5 Minuten mal in der Kälte. Und das wird unsere Aufgabe als Gesellschaft in Zukunft sein, wenn wir hier nach Impfung alles im Abklingen haben, mit positiver Mentalität ranzugehen und denen zu helfen, die Hilfe brauchen, und unsere Stärken wieder klarzumachen. Und da bin ich und bleibe ich Optimist.
Herr Fricke, weil wir jetzt immer wieder bei diesen Videotelefonaten sind, mal eine Frage an Sie persönlich. Machen Sie sowas im persönlichen, ich sag mal, Gebrauch, persönliche Freundesgespräche per Videotelefonat?
Ja, und die wundern sich auch manchmal, dass ich per Video anrufe. Aber ich mache das auch dann mit dem Zusatz, du, ich wollte dich mal sehen. Und ich kann das sagen, auch im Kontakt mit meiner 82-jährigen Mutter. Da kommen eben dann nicht aus Berlin in einer Sitzungswoche nur die normalen Anrufe, sondern inzwischen hat meine Mutter ich sage das jetzt mal, iPad, sorry für die Werbung, bei der ich sie dann auch per FaceTime anrufe. Und das macht dann mein Bruder zum Beispiel auch. Und ich stelle fest, dass dieses Sehen, dieses, wann kommt dazwischen mal ein Lächeln, wann kommt ein skeptischer Blick, den ich aber nicht hören kann, schon wieder ein Stückchen mehr davon ist, sorry für den etwas empathischen Ausdruck, die Seele desjenigen zu sehen, mit dem ich kommuniziere.
Gut, dann sind wir jetzt um 11.21 Uhr bei Frau Stenger. Sie ruft uns aus Düsseldorf an. Guten Morgen, Frau Stenger.
Ja, guten Morgen. Ich bin einer der Sportanbieter, seit März quasi mit Berufsverbot. Also in Düsseldorf mache ich verschiedene Gesundheitskurse, Kinderschwimmen und das fällt ja größtenteils aus. Und jetzt habe ich eine Frage an Herrn Lauterbach. Erstens muss man ja die Zahlen, also Sterberaten oder auch Infektionszahlen, immer in Verhältnis setzen zu anderen Zahlen. Das passiert leider nicht in den Medien. Ich habe mich mal befasst mit den Webseiten des RKI und Statistisch Bundesamt. 950.000 Tote haben wir jedes Jahr bundesweit und man kann dort auch nachlesen die Todesursachen. Die Hauptursache ist nämlich Übergewicht, also Passivität. 60% der Deutschen sind übergewichtig mit den entsprechenden Folgeerkrankungen und Rauchen ist die zweithöchste Todesursache. Und diese Maßnahmen, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist nicht das größte Problem, ist nicht dieses Virus, sondern die Maßnahmen, die Menschen, die noch aktiv sind, in die Passivität zwingen. Alle Schwimmbäder, Sportstudios, Vereine sind geschlossen und das ist ja eben meine Zielgruppe. Das Problem betrifft nämlich uns als Sportanbieter, die wir jetzt arbeitslos sind und vor allem Millionen von Mitgliedern, Teilnehmern. Millionen Menschen sind jetzt in die Passivität gezwungen. Hinzu kommt die Isolation. Das ist das zweite große Problem, vor allem durch dieses Thema Kontaktverbote. Das ist katastrophal vor allem für Senioren, die sie eigentlich schützen wollen. Die gehen nicht mehr alleine raus, die sind komplett verängstigt. Selbst das bisschen, was wir noch anbieten durften im Mai, Juni, Juli, August, da haben sich ja viele Menschen gar nicht mehr hingetraut. Das betrifft sowohl die Gastronomie als auch Sportangebote, weil die einfach total verängstigt sind. Und das wird ja noch so weitergehen im Januar und Februar. Jetzt kommt der Winter, noch die dunkle Jahreszeit. Diese gesellschaftlichen und gesundheitlichen Schäden sind katastrophal. Und ich sage Ihnen, daran werden mehr Menschen versterben als an dem Virus. So, und Herr Lauterbach, jetzt sagen Sie bitte der Bevölkerung, wie Sie diese gesundheitlichen Risiken und Folgekosten jemals bewältigen wollen.
Herr Lauterbach, bitte.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, Sie haben ja völlig recht, die Passivität, dass zu wenig Sport betrieben wird, dass die Leute sich also nicht betätigen, also dass sie oft stundenlang auch in der Wohnung hocken, das ist falsch und da müssen wir viel mehr tun. Wir müssen viel mehr dazu aufrufen, dass die Menschen Spaziergänge machen, die sind ja jetzt gesund. Man kann auch zu zweit spazieren, ohne dass man sich überhaupt gefährdet, also was ist, also auch die sozialen Kontakte könnten damit also verbunden werden. Somit gemeinschaftliche Spaziergänge sind also sehr wertvoll und derjenige, der kann, der sollte andere Sportarten machen, Joggen und dergleichen. Es ist nur von uns natürlich, also sagen wir mal, dafür zu sorgen, dass die Situation nicht aus der Kontrolle gerät. Also wir müssen halt den Kontrollverlust verhindern. Und hätten wir jetzt die Maßnahmen nicht beschlossen, ließen wir es also laufen, also dann hätten wir innerhalb von wenigen Wochen 100.000 Fälle pro Tag. Die Intensivstationen wären komplett überlaufen. Selbst wenn wir dann genug Intensivbetten hätten, sagen wir, wir würden eine Rettungsaktion machen, eben umso mehr Intensivbetten wie also möglich, dann wird trotzdem jeder Zweite, der auf den Intensivstationen liegt, der müsste sterben, die andere Hälfte würde auf bleibende Schäden also behalten. Dann wir hätten innerhalb von ganz kurzer Zeit den Kontrollverlust. Ich sage das immer wieder, das kann man sich also nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich in dem Moment, wo wir vom Gas gehen, bei den Fallzahlen, die wir derzeit haben im Herbst, Winter, das habe ich auch vorhergesagt, da war ich nicht der Einzige, dann läuft die Pandemie da weg, das hat einen sehr hohen R-Wert, wir haben den Kontrollverlust. Wir müssen dann vor die Bürger treten und müssen sagen, wir haben die Kontrolle verloren.
Aber Herr Lauterbach, könnte es nicht sein, Frau Stenger, ich springe Ihnen da mal ganz kurz bei. Könnte es nicht sein, dass wir dann in einigen Monaten die Situation haben, dass wir möglicherweise das Virus durch eine Impfung im Griff haben,
ja,
aber dass dann eine Welle kommt von Menschen, die versterben, beispielsweise entweder aus Gründen, die psychosomatisch sind, die durch Stress, durch Depressionen versterben, oder die ganz einfach, Frau Stenger hat das Stichwort Immunsystem, glaube ich, genannt, die einfach in dieser Krise gesundheitlich extrem geschwächt wurden. Denn, pardon, nicht jeder, der jetzt möglicherweise gerade therapeutisches Schwimmen macht, kann im Park joggen gehen.
Natürlich, aber wir müssen es ins Verhältnis setzen, wenn ein paar Monate zu wenig Sport gemacht wird. Im Durchschnitt in dem Sinne ist es natürlich nicht vergleichbar mit einer also Erkrankung, die selbst dann, wenn ich sie mittelschwer gehabt habe, die Gefäße beispielsweise, darum geht es ja oft bei dem Sport, Gefäße um 10 Jahre altert. Wir wissen beispielsweise, dass diejenigen, die einen mittelschweren Verlauf haben, dass deren kleine Gefäße, die Endothelgefäße, die altern in wenigen Tagen durch die, sagen wir, Vernarbungen, die stattfinden, was sonst in 10 Jahren. Ich kann im Prinzip, ich drücke es mal ganz simpel aus, ich kann das, was ich in 10 Jahren an Gesundheit mir in den Gefäßen herbeigejoggt habe, das kann ich in 2 Wochen mit einer schweren Corona-Infektion, kann ich das einbüßen. Somit, wir müssen das ins Verhältnis setzen und das Gleiche gilt auch für die psychischen Folgen. Wenn wir die psychischen Folgen hier kalkulieren müssten, die passieren würden, wenn wir den Kontrollverlust hätten, wenn das die Pandemie wegläuft, wir hätten tausende Tote möglicherweise pro Tag, ist das ja sogar berechenbar. Das hätte ganz andere Konsequenzen. Somit, ja, der Preis ist da. Wir haben mehr Übergewicht, wir haben Bewegungsarmut, wir haben psychische Störungen, auch zum Teil bleibende, wegen der Lockdown, also Schäden. Aber die Schäden, die wir sonst hätten, und zwar genau in den gleichen Bereichen, in den Gefäßen, bei den Langzeitfolgen, in der Psyche, die Depression, die Ängste, das wäre alles viel, viel mehr.
Frau Stenger, darf ich Sie fragen, was sagen Sie dazu?
Also ich kann Herrn Lauterbach und auch allen anderen nochmals empfehlen, sich mit den Relationen zu befassen, die man auf den Webseiten des RKI und auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes nachlesen kann. Diese Krankheiten und auch Folgen muss man immer in Relation setzen zu anderen Krankheiten. Ein konkretes Beispiel mit diesen Folgen ist Übergewicht und daraus resultierend Diabetes. Wir haben bereits Millionen Diabetiker in Deutschland, die Diabetes ist unheilbar, die bereits ein Leben lang Tabletten und Insulin konsumieren müssen. Diese Schäden sind ja bereits da. Da muss man mal ran. Und zum Thema Langzeitfolgen hier und Lungenschäden, wir haben sie ja schon jetzt, normale Lungenkrankheiten sterben schon jetzt in Deutschland mehr Menschen als an diesem Coronavirus. Und dafür sind ja wiederum die Ursachen Luftverschmutzung und Rauchen. Und das ist ja alles schon längst da. Und das muss man immer in Relation setzen und dann mal sachlich überlegen, wo ist hier eigentlich das größere Problem und was können wir dagegen tun?
Aber würden Sie denn tatsächlich, wenn ich das so frei fragen darf, würden Sie denn tatsächlich die Lockerungen beschließen? Würden Sie sagen, wir können jetzt meinetwegen die Restaurants, die Gastronomie, wir können das aufmachen und wir machen also die Sportstätten wieder auf, es darf wieder in den Fitnessclubs, also damit wir also sagen mal die Übergewichtssituation etwas im Griff haben. Würden Sie wirklich, glauben Sie, würden Sie uns empfehlen, wir sollen das öffnen?
Frau Stenger, bitte eine kurze Antwort. Wir kommen ans Ende dieser Sendung.
Mit den Hygienemaßnahmen, die wir ja bereits umgesetzt hatten, also ich bin ja tätig in Schwimmbädern und eben in Fitnessclubs, in Sportvereinen, dort hatten wir das alles umgesetzt und es ist ja nicht ein einziger Infektionsfall nachgewiesen worden in einer Sportstätte oder einem Fitnessstudio oder auch in einem Theater, wo ich auch noch nebenbei arbeite. Und das muss man ja sehen und man muss die Leute in Bewegung halten, weil sie gehen ja auch dauerhaft dem Sport verloren, nicht nur dem Breitensport, sondern auch dem Leistungssport, geht der ganze Nachwuchs verloren, weil die einfach die Lust an der Bewegung verlieren.
Frau Stenger, da haben Sie jetzt schon einige Punkte gesagt, auf die Herr Lauterbach und auch Herr Fricke und Frau Hartges sicher einiges gerne sagen würden. Wir sind leider hier am Ende dieser Sendung angekommen, am Ende dieser Sendung kontrovers. Ich danke allen Teilnehmern, die mitgemacht haben, allen, die uns angerufen haben, vor allen Dingen den 3 Gästen, die mit dazugeschaltet waren, Karl Lauterbach, Ingrid Hartges und Otto Fricke. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.